Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Sie haben es in den Nachrichten gehört, das russische Militär verschärft seine Angriffe in der Ukraine und dort vor allem in größeren Städten. Es gibt Raketenbeschuss, aber offenbar auch viel zivilen Widerstand. Wie dieser aussieht, das werden wir gleich von Svetlana Lawotschkina hören. Die Autorin und Übersetzerin lebt in Leipzig und hat enge Kontakte in die Ukraine. Und der Fall Valeri Gergiev findet vorerst seinen Abschluss. Die Stadt München hat sich nun von dem Star-Dirigenten getrennt, weil er sich von Putins Angriffskrieg nicht distanziert hat. Wir berichten außerdem über eine Renoir-Ausstellung im Frankfurter Städel und das neue Direktorenduo des Hamburger Bahnhofsmuseum für Gegenwartskunst in Berlin. Das hat sich heute offiziell vorgestellt. Russische Streitkräfte bewegen sich Richtung Kiew. Die Militärkolonne soll über 60 Kilometer lang sein. Auf der anderen Seite ukrainischer Widerstand und ein anscheinend ungebrochener Wille, das eigene Land zu verteidigen. Wer nicht vor Ort ist, unterstützt aus der Ferne. Und so sieht auch die Autorin und Übersetzerin Svetlana Lawotschkina ihre Aufgabe. In der Ostukraine aufgewachsen, lebt sie mit ihrer Familie in Leipzig. Sie schreibt auf Englisch. Ihr Roman Die rote Herzogin ist gerade auf Deutsch erschienen. Ein Roman vor dem Hintergrund des stalinistischen Terrors in der Ukraine der 1920er Jahre. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Lawotschkina.
Guten Abend.
Bevor wir über diesen Roman reden und über dessen Hauptfigur Stalin, was hören Sie von Ihren Landsleuten in der Ukraine, in Kiew, Ihren Freunden?
Ja, also ich bin vielerlei vernetzt mit meinen ukrainischen Freunden. Zum einen habe ich die Klassenkameraden und Kindheitsfreunde in Saporoschje. Das ist so eine große industrielle Stadt im Südosten Ukraines. Und zum anderen habe ich sehr enge Freunde und Literaturkolleginnen und Kollegen in Kiew. Die Ukrainer, natürlich haben sie Angst, wir sind alle Menschen. Es ist evolutionsbedingt, dass man Angst haben muss um sein Leben. Aber ihr Wille ist so, dass sie gegen diese Angst so einen Siegwillen verspüren, dass die Angst in den Hintergrund tritt. Viele von meinen Freunden haben sich der Zivilverteidigung angeschlossen und kämpfen auf den Straßen, in Vororten, zum Beispiel gegen die Spionage, gegen die getarnten russischen Diversanten, nennt man das, die sich verkleiden in die ukrainische Militäruniform oder zum Beispiel reisen, wollen durchdringen in die Stadt mit falschen ukrainischen Nummern. Das sind die russischen Autos oder andere Fahrzeuge, die zum Beispiel dazu dienen, sollen die Gebäude zu markieren für die Bombardierung oder man warnt sich gegenseitig gegen zum Beispiel Schießereien, die stattfinden und so beobachtet man und meldet das an die professionellen Militärkräfte und versucht auch mit eigenen Kräften etwas zu machen. Es werden auch Waffen ausgeteilt, aber die reichen nicht für alle.
Und das ist auch ganz klar, dass man das jetzt tut, ja? Also da gibt es kein Wenn und Aber.
Nein, das gibt es nicht. Ich kenne auch Schriftsteller, die sich der Armee richtig angeschlossen haben, die schon die Erfahrungen aus 2014 gesammelt haben. Die sind richtig professionell geworden und sie sind richtig im Zentrum von Kiew.
Ist das der Eindruck, dass auch in der Kulturszene, wenn nötig, mit Waffen gekämpft wird in diesem Krieg?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Gewehr kann nicht jeder benutzen, kann nicht jeder bedienen. Diejenigen, die das können oder die das ganz, ganz schnell lernen, machen das auch.
Frau Lawotschkina, Männern über 18 Jahren wurde die Flucht aus dem Land ja verboten, als diese Invasion losging. Alle sollen an die Waffe. Gibt es da irgendwo auch Widerspruch?
In meinem breiten Netzwerk gibt es keine Widersprüche. Es ist sogar so, dass die Männer ihre Familien bis zur Grenze begleiten und in manchen Fällen, wo die Kinder sind, da verreisen die Frauen nach Polen mit den Kindern und es gibt auch mehrere Fälle, wo die Frauen sich entschlossen haben, ihre Männer nicht zu verlassen und da kehren sie zurück. zusammen.
Und Sie stellen keine Tendenz zum Fliehen fest?
Nein.
In Ihrem Bekanntenkreis? Man bleibt im
Machen
Land?
Machen Sie nicht. Machen Sie nicht.
Sie haben ja vor 2 Jahren begonnen, Ukrainisch statt Russisch zu schreiben. Gab es da einen Auslöser oder war das ein bewusster, auch politischer Akt?
Ich habe aufgehört, auf Russisch zu schreiben, noch vor dem Krieg, lange davor. Man hat schon Ahnung in einem gewissen Sinne. Das kann man nicht immer erklären. Das nennt man Intuition. Und der Intuition will man nicht immer sofort glauben. Die Sprache hier in dieser Hinsicht ist ein Symbol der Zugehörigkeit dem Land, wo ich geboren und aufgewachsen bin.
Ihr Roman »Die rote Herzogin« ist gerade erschienen auf Deutsch. Ein Buch über Stalins Säuberungsaktion Ende der 1920er Jahre in der Ukraine. Wo sehen Sie da in diesen Tagen Parallelen?
Was ich beschreibe, sind die Verbrechen von Stalinismus. Die Menschenverachtung und die unmenschlichen Bedingungen, die herrschten, um dem Zweck der sowjetischen Industrialisierung zu dienen. Und das habe ich beschrieben. Und die Hauptfigur dort ist eine Ex-Herzogin, die gezwungen wurde, für die Sowjetunion zu arbeiten, weil sie überleben musste. Sie hat aber Erinnerungen nicht töten können in sich. Und die will sie auf ihre eigene Art beleben.
Stalinismus und Putinismus, ist das ein schwieriger Vergleich?
Es ist kein schwieriger Vergleich. Es ist eigentlich dasselbe. Natürlich ist die Welt etwas anders und es sind auch die Möglichkeiten, die sich entwickelt haben, wie man sein Regime aufrechterhalten kann. Aber die Methoden sind die gleichen geblieben. Mit Putin hat sie etwas angepasst an die moderne Zeit.
Sie haben in diesen Tagen geschrieben, ich hoffe auch auf das Weltgebrüll der Kollegen Literaten so laut, dass die Tyrannei verstummt. Wie kann, wie muss das denn aussehen? Für wie wirkungsvoll halten Sie den Aufschrei Ihrer Kollegen weltweit?
Es hat schon begonnen. Viele Länder haben ihre Schriftsteller gesammelt und die Schriftsteller haben sich massiv geäußert gegen diesen Krieg. Und sie haben die russischen Kulturmenschen, Kulturträger aufgerufen, damit sie protestieren. Das Wort ist eine ungeheime Waffe. Und die Schriftsteller oder die anderen Künstler, die mit Wort zu tun haben, sind mächtig. Es sollen die richtigen Worte gefunden werden, mit denen die Literaten ihre Fans erreichen. Ihre Fans werden ihnen glauben.
Frau Lawotschkina, Sie haben sicher mitgekriegt, dass Valeri Gergiev, der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, heute suspendiert wurde, weil er sich nicht von Putin distanziert hat. Halten Sie das für eine richtige Maßnahme?
Leider ja. Sonst wird Frieden nicht einsetzen. Man soll die ganz klare Haltung zeigen, dass diejenigen, die Putin unterstützen, haben nichts zu suchen in Europa und auf der ganzen Welt. Ruhm der Ukraine ist der Appell.
Svetlana Lawotschkina, Autorin und Übersetzerin, die in Leipzig lebt und in engem Kontakt zu Freunden in der Ukraine steht. Gerade haben wir es ja angesprochen, Valeri Gergiev hat seinen Posten als musikalischer Leiter der Münchner Philharmoniker jetzt verloren, weil er der Aufforderung, sich von Putins Angriffskrieg zu distanzieren, nicht nachgekommen ist. Wir haben über diesen Fall in den vergangenen Tagen hier ja schon berichtet. Auch viele andere Spielstätten haben sich von ihm getrennt. Ein anderer Star der Klassikszene hat von alleine den Rückzug angekündigt, nämlich Anna Netrebko. Sie hat sich vor einigen Tagen gegen diesen Krieg ausgesprochen, sich aber als nicht politische Person bezeichnet und kritisiert, man solle öffentliche Personen nicht zwingen, sich politisch zu äußern. Und auch wenn man nicht auf der pro-russischen Linie ist, kann man fragen, wo solche erzwungenen Bekenntnisse im Kulturbetrieb enden, wenn sie bei Gergiev und Netrebko anfangen. Mein Kollege Rainer Pöllmann findet die Münchner Entscheidung jedenfalls richtig.
Man stelle sich vor, der weltweit erfolgreiche Dirigent Valeri Gergiev, mächtiger Intendant und Freund Wladimir Putins, nutzt seinen Ruhm, sein Renommee, seinen Einfluss und verurteilt öffentlich den Angriffskrieg Russlands. Die weltweit gefeierte Sopranistin Anna Netrebko, die ihren 50. Geburtstag im Kreml feierte, sagt nicht all ihre Konzerte ab, weil es nicht die richtige Zeit für sie sei zu musizieren, sondern sie tritt auf mit einem passenden Programm und fordert den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Beide wohl wissend, dass sie damit in Russland unter den gegenwärtigen Verhältnissen zur Persona non grata werden, aber ihren ganzen Ruhm nutzend für einen Dienst an ihrem Volk und dem ukrainischen. Dass niemand wirklich erwartet hat, der einflussreichste und vielleicht ja auch reichste russische Dirigent könnte sich gegen seine Staatsprivilegien und für einen Appell an die Menschlichkeit entscheiden, dass auch die Rückzugsstrategie von Anna Netrebko niemanden überrascht, das zeigt vielleicht am deutlichsten, wie verkommen das System der klassischen Weltstars ist, in dem ja auch jetzt noch unverbesserliche auf die weltumspannende Friedenswirkung von Musik verweisen. Jeder hat wissen können, wes Geisteskind Gergiev ist, seit Jahren schon. Netrebko spendete 2014 ans Opernhaus im besetzten Donetsk und posierte mit Flagge der Separatisten. Bis vor ein paar Tagen hatte die Musikwelt oder jedenfalls große Teile von ihr damit kein Problem, weil sie bereiten uns ja so schöne Konzerterlebnisse, weil sie bringen ja so viel Umsatz und Gewinn und internationale Kontakte und Einladungen in alle Welt. Eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wenn jetzt von Bigotterie die Rede ist und vom Furor der Tugendhaften, bigott sind nicht die jetzigen Fragen, die sind überfällig. Fragwürdig ist die Gleichgültigkeit in den vergangenen Jahren. Vor 2-3 Jahren hat MeToo auch und gerade die klassische Musikwelt verändert. Dass es einen Krieg braucht, um auch im Geschäftsgebaren der klassischen Musik ein Umdenken zu erzwingen, ist bitter und ein Armutszeugnis. Für alle, für uns alle. Nun ist eine solche Stellungnahme, wie sie von Gergiev und anderen gefordert wird, keine Bagatelle, sondern eine Entscheidung, die das ganze weitere Leben bestimmen kann. Immerhin, heute verurteilt Netrebko auf Instagram den sinnlosen Angriffskrieg und fordert Russland auf, diesen Krieg umgehend zu beenden. Der Name des Verantwortlichen fällt nicht. Putins Gunst für die Kunst war und ist nachhaltige Erpressung, schreibt heute richtigerweise die FAZ. Die vor 3 Tagen noch beklagte, Gergiev werde genötigt. Nicht von Putin, sondern vom Münchner Oberbürgermeister. Wer aber jahrzehntelang in diesem System der Erpressung geschäftlich höchst erfolgreicher Nutznießer war, der sollte sich jetzt nicht beschweren. Hunderte von russischen KünstlerInnen haben sich gegen Putin gewandt. Wladimir Jurowski, Kirill Petrenko, Sergei Niewski, Alina Baeva, Elena Rykova und viele mehr. Viel weniger abgesichert und damit gefährdet. Sie haben nicht ihr Vaterland beschimpft, noch so ein Propagandismus Popanz, den Anna Netrebko gestern noch hochhielt. Wohl aber haben sie den benannt, der es zur Geisel genommen hat. Haben nicht mit Hilfe ihrer Kommunikationsberater nach der harmlosesten Formulierung gesucht, sondern haben aus ihrer Empörung kein Geheimnis gemacht. Sie alle gehen erhebliche Risiken ein, persönliche Risiken und nicht nur geschäftliche. Ihnen allen gebührt unsere Hochachtung. Global operierenden Musikoligarchen, deren Geschäftsmodell momentan empfindliche Einbußen erleidet, eher nicht. Aber keine Angst, Geschäftsmodelle lassen sich ja anpassen. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die nächste Aufführung von Beethovens 9. unter Valeri Gergiev. Alle Menschen werden Brüder. In der Loge Wladimir Putin.
Eine Entlassung auf Zeit. Rainer Pöllmann kommentierte die Entscheidung der Stadt München, sich vom Chefdirigenten der Philharmoniker Valeri Gergiev zu trennen. Der Hamburger Bahnhof in Berlin gilt als das wichtigste Museum für Gegenwartskunst in Deutschland. Dennoch gab es in den letzten Jahren mehrfach Hiobsbotschaften. Erst zog Friedrich Christian Flick seine bedeutende Sammlung ab, weil die sogenannten Rikhallen abgerissen werden sollten. Dann stand plötzlich die Existenz des Museums selbst auf dem Spiel, weil der Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem das Haus steht, ausläuft. Nur nach langen Verhandlungen der Bundesregierung mit dem Grundeigentümer konnte das Unheil noch abgewendet werden. Für das neue Direktorenduo Till Fellrath und Sam Badoui, das im September letzten Jahres berufen wurde, war klar, dass sie ein Haus im Umbruch übernehmen. Heute haben sie ihre Pläne präsentiert. Für Fazit war Carsten Probst dabei. Wer sind denn Carsten Probst, diese beiden Direktoren? Einen zumindest hatten wir im Herbst ja bei Fazit schon mal im Interview.
Ja, also das Duo gehört schon seit geraumer Zeit zu den gefragtesten Kuratoren, kann man sagen, weltweit. Sam Badoui ist libanesischer Herkunft, war früher Schauspieler, Performance-Künstler, bevor er zu kuratieren begann. Till Fellrath eigentlich Politologe, der hat an der London School of Economics gelehrt. Und man merkt den beiden an, dass sie eigentlich permanent auf Reisen sind, dass sie überall in der Welt kuratieren. Auch heute wirkt es eigentlich so, als seien sie ja fast noch so ein bisschen auf der Durchreise, sehr dynamisch, sehr enthusiastisch, aber alles noch so ein bisschen flüchtig. Was sie bei ihren Projekten eigentlich auszeichnet, ist, dass sie Ausstellungen stark vom Publikum, von den BesucherInnen her denken. Gerade bei der Gegenwartskunst und dem vielen Theorieballast, die die mitbringt, ist das ja auch wirklich mitunter sehr erfrischend, wenn mal so etwas gegen den Strich gebürstet wird. Und sie beleuchten auch oft das Verhältnis von Europa und dem Nahen Osten. Ich denke, ja, das macht den Erfolg der letzten Jahre dieses Duos aus und war sicher auch ein Grund für die Berufung an den Hamburger Bahnhof, der trotzdem eine Überraschung war, weil das alles so relativ kurzfristig vor der Bundestagswahl ohne großen Auswahlprozess erfolgte.
Mhm. Und was planen die beiden jetzt für das Museum?
Ja, mein erster Eindruck ist, sie möchten den Hamburger Bahnhof eigentlich nicht mehr so sehr als Museum im engeren Sinn verstanden wissen, obwohl er das natürlich eigentlich ist. Er verfügt ja auch über eine riesige eigene Sammlung, aber er betont haben die beiden eigentlich was anderes. Sam Badoui zum Beispiel hob sehr stark auf die Vorgeschichte des Hamburger Bahnhofs ab, der ja mal tatsächlich ein Bahnhof war im 19. Jahrhundert. Und dann umfunktioniert wurde später jetzt in ein Museum. Und dazu sagte Sam Badoui:
And a train station is actually about so many things coming together, forming a sort of moment where people connect, people greet each other, people depart, people arrive.
Ja, also er sagt, in einem Bahnhof, da kommen so viele Dinge zusammen, wo sich Leute treffen, wo sie ankommen und abfahren, wo sie auch hin zurückkehren von ihren Reisen. Und was uns interessiert, ist eben diese ständige Bewegung, diese Flüchtigkeit des Ortes, durch die, und da wird es interessant, durch die dieser Ort niemals seine endgültige Bestimmung erreicht. Also als Museumskonzept ist also sozusagen kein statischen Ort mehr zu schaffen. Das ist natürlich etwas, was irgendwie noch sich formen muss, was eigentlich überhaupt keine konkreten Aussichten formuliert. Und eigentlich prädestiniert das diesen Ort eigentlich auch dazu, ein Ort des Wandels, für Debatten, für flüchtige Begegnungen zu sein. Dann war auch nochmal die Rede vom Fokus aufs Publikum, auch davon, dass man die Berliner Künstlerinnen-Szene, die bisher ja so ein bisschen sträflich hier behandelt wurde, stärker in den Fokus rücken möchte. Aber wirklich so genaue Programme hat man daraus noch nicht ablesen können.
Ja, was glauben Sie, woran liegt das? Das ist ja das, was eigentlich jeden interessiert, ne?
Ja, es gibt zwei Ausstellungen auch aus den eigenen Sammlungen. Dann wird es noch so ein Zwischenspiel geben der Berlin-Biennale im Herbst. Aber alles Weitere behält man sich dann noch vor. Das passt jetzt vielleicht auch zu dieser Theorie oder zu diesem Konzept des Flüchtigen. Aber eigentlich wissen natürlich alle, dass man Ausstellungen 2-3 Jahre vorausplanen muss. Viel entscheidender scheint also die Situation des Hamburger Bahnhofs selbst zu sein, der ja immer noch nicht zu 100% gerettet ist. Bislang gibt es jedenfalls nur Zusagen der Politik, aber noch keine wirklich echten Verträge. Und zum Erhalt der Rikhallen und des Hauptgebäudes sagte dann Till Fellrath:
Wir sind auch zuversichtlich, dass das auch langfristig eigentlich in den nächsten Monaten geregelt wird. Es gibt klare Zeichen von der Berliner Regierung, die sich alle für einen langfristigen Erhalt der Rikalen einsetzen. Ich hoffe sehr, dass es da in den nächsten Monaten eine langfristige Klärung geben wird. Was das Hauptgebäude angeht, ist es eigentlich genau die gleiche Situation. Wir sind alle da zuversichtlich und müssen mal schauen, was die nächsten Monate bringen.
Ja, das klingt noch nicht so wirklich nach absoluter Planungssicherheit, deswegen behält man sich wohl offensichtlich noch alles vor.
Ja, und das an einem Ort, an dem man schon großartige Ausstellungen gesehen hat. Sie scheinen da auch, Carsten Probst, doch dann eher mit gemischten Gefühlen aus der Veranstaltung rausgegangen zu sein.
Ja, das kann man so sagen. Also grundsätzlich wirken diese beiden Direktoren sehr sympathisch, auch sehr ansprechbar, sehr umgänglich. Aber man spürt eben deutlich, dass die Existenz dieses Hauses bis vor kurzem wirklich auf der Kippe stand und diese Situation scheint noch nicht hundertprozentig ausgestanden zu sein. Und bis dahin läuft es offenkundig ja noch so in einer Art Stand-by-Modus und wir müssen dann sehen, was daraus wird.
Carsten Probst über das neue Direktorenduo am Hamburger Bahnhof Till Fellrath und Sam Bardoui. Und damit kommen wir zu den Kulturnachrichten heute von und mit Miriam Rossius.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Filmfestival in Cannes will in diesem Jahr keine offizielle russische Delegation dabei haben. Vor allem aber wolle man keinesfalls die Anwesenheit einer irgendwie mit der russischen Regierung verbundenen Instanz akzeptieren, heißt es in einer Erklärung der Veranstalter. Das gelte so lange, bis der Angriffskrieg beendet werde, zu Konditionen, die für das ukrainische Volk zufriedenstellend seien. Das Festival bezog sich in seiner Erklärung auch auf seine allererste Ausgabe, die für den 1. September 1939 geplant war und wegen der Invasion Deutschlands in Polen abgesagt wurde. Man werde sich in der Tradition der eigenen Geschichte immer auf die Seite von Künstlerinnen und Künstlern stellen, die gegen Gewalt und Repression aufstünden, um die Freiheit und den Frieden zu verteidigen. Das größte Filmfestival der Welt findet in diesem Jahr vom 17. bis 28. Mai in Cannes statt. Der saudische Blogger Badawi ist nach Angaben von Reporter ohne Grenzen immer noch im Gefängnis, obwohl er seine 10-jährige Haftstrafe verbüßt hat. Die Organisation forderte die saudischen Behörden auf, Badawi unverzüglich freizulassen und ihm die Rückkehr zu seiner Familie zu ermöglichen. Badawi war 2012 festgenommen worden. Die saudische Justiz verurteilte ihn später unter anderem zu 10 Jahren Haft und 1.000 Stockschlägen. Dem Blogger war vorgeworfen worden, mit seinen Beiträgen den Islam beleidigt zu haben, indem er die Trennung von Staat und Religion vorschlug. In Berliner Museen und Institutionen lagern laut einem Gutachten mindestens 5.958 menschliche Gebeine aus kolonialen Zusammenhängen. Eine entsprechende wissenschaftliche Analyse stellte der Verein Berlin Postkolonial vor. Die Ethnologin und Autorin des Gutachtens, Isabel Reimann, kritisierte, dass verlässliche Informationen über den Bestand fehlen. Die brauche man aber unter anderem zur Rückführung der menschlichen Überreste in ihr Ursprungsland. Es gehe hier auch um den grundsätzlichen Wunsch vieler Menschen, ihre Vorfahren angemessen bestatten zu wollen, sagte Reimann. Bis heute gäbe es jedoch keine bundesweit öffentlich zugängliche Bestandsliste. Das expressionistische Werk »Die Füchse« von Franz Marc ist zu einem Rekordpreis versteigert worden, wenige Wochen nach der Rückgabe an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers. Der Käufer des Ölgemäldes bot in einer Auktion bei Christie's in London über 42,6 Millionen Pfund, das sind mehr als 51 Millionen Euro. Das avantgardistische Schlüsselwerk zeigt zwei ineinander verschlungene Füchse. Franz Marc schuf es 1913. Der Raubkunststreit um das kubistische Bild zog sich über Jahre. Die Stadt Düsseldorf hatte das Gemälde erst im Januar an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi zurückgegeben. Zuvor hing es im Museum Kunstpalast.
Auguste Renoir eignet sich in diesen Tagen perfekt zum Eskapismus, war er doch ein Meister darin, die schwerelose Welt der Vergnügungen festzuhalten. Wie sehr sich Renoir für die Rokoko-Malerei des 18. Jahrhunderts begeisterte und dort seine eigentlichen Vorbilder sah, das zeigt jetzt eine üppige Ausstellung des Frankfurter Städelmuseums mit 75 Bildern Renoirs und zahlreichen Gemälden das Rokoko. Rokoko Revival als Herz der Moderne, eine verblüffende These, visuell überzeugend präsentiert, meint Rudolf Schmitz.
Die Parallele ist kaum zu leugnen. Das Paar, das im Spaziergang von Pierre-Auguste Renoir im flirrenden Blätterwerk einer Uferböschung gerade einem Ruderboot entstiegen zu sein scheint, wirkt wie eine Nahaufnahme von Antoine Watteaus Einschiffung nach Cutera, dem Rokoko-Gemälde aus Städtebesitz. Bei Watteau warten prachtvoll gekleidete Paare in einer Fantasielandschaft darauf, auf die mythische Liebesinsel gebracht zu werden. Bei Renoir scheint das Paar gerade dort angekommen zu sein. Der Eröffnungsraum der Städelschau hält aber noch eine weitere Überraschung bereit. Einen als Vase geformten Kerzenständer aus Porzellan, von Renoir im Rokoko-Stil bemalt. Kurator Alexander Eiling.
Man muss dazu sagen, dass die engste Verbindung zu Renoir und dem Rokoko zunächst mal seine Lehrzeit als Porzellanmaler ist. Er hat einfach als Jugendlicher eine Lehre als Porzellanmaler begonnen und Jahre seines Lebens damit verbracht, Porzellanrohlinge mit Rokoko-Motiven zu verzieren. Und in dieser Zeit entwickelt er eine besonders innige Liebe zu Künstlern des Rokoko, namentlich Antoine Watteau, aber auch François Boucher vor allen Dingen.
Ob es sich um Badende handelt, um Vergnügungen in frühlingshafter Natur, um Boudoir-Szenen, um Akte, um Stillleben, immer wieder zeigt die Frankfurter Ausstellung in verblüffenden Gegenüberstellungen, wie sehr sich Renoir in der Farbpalette, im bewegten Stil, in den Motiven, in der träumerischen Atmosphäre an Vorbildern des Rokoko zu orientieren scheint. Es gibt natürlich einen entscheidenden Unterschied. Im Rokoko gefiel sich eine aristokratische Gesellschaft darin, ländliche Idyllen und Schäferromantik zu spielen, während die Freizeitwelt der bürgerlichen Gesellschaft mehr als ein Jahrhundert später durchaus real war. Diesen Unterschied will die Ausstellung auch gar nicht verwischen.
Im Rokoko ist das natürlich so eine Feenwelt, also das ist eigentlich ein Anderswo, ein Jenseits, während es im Impressionismus ja ein Diesseits ist. Also die Hinwendung ist zu ganz bürgerlichen Vergnügungsorten an der Seine, die Grenouillère oder die Ruderer, die man auf der Seine sehen kann. Auch die Personen sind plötzlich identifizierbar, das sind eben keine Typen, sondern sind Menschen aus Renoirs unmittelbarem familiären Umfeld, sein Bruder, seine Geliebte, seine spätere Frau. Das heißt, es ist sowas wie eine, fast, man kann fast sagen, Erdung der Rokoko-Motive und eine Überführung in Paris des Hier und Jetzt mit den Mitteln des Impressionismus.
Die französische Wiederentdeckung des Rokoko ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hat zweifellos auch mit restaurativen Tendenzen zu tun. Man sehnte sich nach einem typisch französischen Stil, nach dem Glanz der aristokratischen Epoche, nach einer kultiviert überformten Lebenswelt. Dass ein Rokoko-Bildnis der Madame Pompadour, der Mätresse Ludwig des 15. auf einer Chaiselongue lagernd, ein aufgeschlagenes Buch in der Hand, mit Renoirs offensichtlich nachempfundenen Porträt von Madame Monet lesend konfrontiert wird, macht die restaurative Sehnsucht überdeutlich.
Renoir zeigt uns eine Welt, die eine Welt des Glücks ist, die ein Stück weit eskapistische Züge hat, in der das Hier und Jetzt, also gerade die Misere nach dem Deutsch-Französischen Krieg ja ausgeklammert ist. Das sieht man in seiner Malerei einfach nicht, das thematisiert er nicht. Also insofern ein Stück weit eine auch Inszenierungsform, die überhöht ist, idealisiert ist, aber trotzdem eben doch ein Stück weit des Pariser Lebens wiedergibt, wie es in der Zeit um 1870, 1880 quasi stattgefunden hatte.
Renoir, der anders als die meisten Impressionisten-Kollegen aus ärmlichen Verhältnissen stammte, hat sich vermutlich bewusst als Liebhaber des 18. Jahrhunderts stilisiert. Kuratorin Juliane Beetz.
Ja, Renoir wollte gerne seine Kunst verkaufen und hat sich dazu natürlich auch an dem orientiert, was auf dem Markt möglich war. Und das hat er auf unterschiedliche Weise getan. Er hat viele Auftragsporträts gemalt, die sich teilweise auch daran orientieren, was seine Sammler für Vorlieben hatten. Es gibt eine Gegenüberstellung in der Ausstellung, wo klar zu sehen ist, er hat für einen Sammler die Töchter mehr in so einem repräsentativen Stil gemalt, der auch stärker am 18. Jahrhundert orientiert ist. Für einen anderen Sammler, der Impressionistensammler war, hat er sehr viel impressionistischer gemalt und das in einem zeitlich relativ engen Zusammenhang.
Der impressionistische Stil als entscheidender Aufbruch in die Moderne, die jegliche Tradition hinter sich ließ, so hatten wir es bisher immer vorgeführt bekommen. Jetzt zeigt die Schau im Frankfurter Städelmuseum, dass die Dinge verwickelter sind, als wir vielleicht dachten. Und Künstler wie Renoir eigensinniger und traditionsbewusster als angenommen. In Renoir Rococo Revival kann man Stunden verbringen. Wegen großartiger Bilder, wegen einer einfühlsamen Inszenierung, wegen einer wieder den Stachel lockenden These.
Rudolf Schmitz über Renoir Rococo Revival im Städelmuseum Frankfurt. Die Ausstellung ist bis zum 19. Juni zu sehen. Die Geschichte von Krabat ist vor allem bekannt geworden durch das Buch von Ottfried Preußler. Aber auch der sorbische Schriftsteller Juri Brezan hat sie schon 1968 in seiner Fabel Die schwarze Mühle erzählt. Ein merkwürdiger, ein finsterer Ort, an dem kein Korn gemahlen wird. Aber was da wirklich geschieht, das soll Krabat herausfinden. Das Hau in Berlin bringt diesen Stoff jetzt in einer Produktion von Showcase Beat Le Mot auf die Bühne, ein Performance-Kollektiv, das gerne mal experimentelle neue Wege geht. Die Premiere war schon heute Vormittag. Eberhard Sprengbach für Fazit dabei. Hier erstmal ein kleiner Eindruck. Wer weiß, der kann, wird da gesungen, Eberhard Spreng. Um welches Wissen und Können geht es denn da?
Ja, Sie haben es ja in der Moderation auch schon ein bisschen angedeutet. Es geht um okkultes Wissen. Es geht quasi um die dunkle Seite der Macht. Es geht ja um diesen Zusammenhang von Wissen und Können. Das wurde ja eben gesungen, wer weiß, der kann. Aber genau um diese Frage, welches Wissen soll es denn sein, das dann zu Macht verhilft, das ist eines der Themen, die Juri Brezan, den großen sorbischen Erzähler, in diesem Krabat-Stoff interessiert hat. Krabat ist ja ein altes, sorbisches, fast schon mythologische Figur in der Volksliteratur. Hier macht er ihn zu einem Sucher nach einer Wahrheit. Er kommt ja in Berührung mit einem Mühlenbesitzer, der sich als Zauberer herausstellt und der Menschen verwandeln kann in Tiere. Aber für ihn gibt es auch einen Ausgangspunkt für seine Suche und die liegt in einem alten Mythos, der von Krabat auf eine bestimmte Art und Weise Besitz ergriffen hat.
Die uralte Weissagung fällt ihm ein. Irgendwo steht eine große, eiserne Truhe. Sieben Schlösser hat sie. Ein riesiger Wolf bewacht sie. In der Truhe steckt das Wissen. Wer den Wolf überwindet, dem öffnen sich die Geheimnisse, lösen sich die Rätsel, der findet Antwort auf jede Frage.
Ja, die Truhe scheint so dann ein zentrales Motiv oder Thema, auch vielleicht Objekt in dieser Performance, in diesem Stück zu sein. Wird sie denn auch mal geöffnet?
Ja, das Erstaunliche ist, sie ist ganz von Anfang schon offen. Sie steht quasi 12-mal bereit für das Publikum, das in zwei Gruppen aufgeteilt wird. Es sind etwa 12 bis 15 Truhen. Es sind so Flight Cases, in die man sich hineinlegen kann. Dann wird der Deckel geschlossen und dann wird man durch das Theater gefahren. Währenddessen wird halt erzählt, dieses alte sorbische Märchen um Krabat und um die Mühle von Juri Brezan. Und das ist eigentlich der Reiz, den Showcase Beat Le Mot versucht mit dieser Performance zu zeigen, dass man eben halt mal zwei Perspektiven auf einen Vorgang bekommt. Man verbringt ihn auf der Bühne, man hört es knarzen, es gibt eine kleine Stimme, die zu einem spricht aus dem Deckel der Truhe heraus. Und man erlebt fast nichts aus der Übersichtsperspektive. Man guckt durch kleine Schlitze in dieser Truhe, sieht immer nur ganz kleine Ausschnitte aus der Bühne, sieht manchmal, wie das Haus um einen selbst herum zu kreisen scheint, weil man ist ja selbst quasi auf der Drehbühne und dreht sich in dieser Truhe. Es ist mit Sicherheit keine Erfahrung für Menschen, die zu Klaustrophobie neigen. Und es erinnert natürlich auch an diese traumatischen Erfahrungen, die man aus dem Hollywood-Kino kennt, wenn plötzlich irgendjemand lebendig in einen Sarg genagelt worden ist und sich irgendwie dann um Luft ringend wieder befreien muss. Und im Grunde genommen ja so etwas wie ein Kontrollverlust. Und das ist etwas sehr Schönes, sehr Unterhaltendes. Es ist eher was Körperliches, während die Übersichtsperspektive mehr quasi den narrativen Zusammenhang deutlich macht und einen deutlich mehr auch in eine quasi intellektuelle Einsicht in dieses Märchen bringt.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Premiere heute Vormittag stattgefunden hat. Das spricht dafür, dass das sich vielleicht auch an jüngere Zuschauerinnen wendet, an Schüler?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Schulklasse war heute da und es wird mit Sicherheit auch in den nächsten Aufführungen immer wieder auch Schülerklassen eingeladen werden. Es ist ein großer Spaß. Es ist mit Sicherheit auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, junge Jugendliche, die in der Schule noch sind, im Theater noch nicht so viele Berührungen haben, mit Sicherheit auch eine immersive Erfahrung, die deutlich bedrängender sein könnte und bedrückender sein könnte als für Erwachsene, weil wir kennen ja diese verschiedenen immersiven Formate und sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig davon überrascht.
Und was erfährt man dann jetzt eigentlich über diesen Krabat?
Die Geschichte wird erzählt auf der akustischen Ebene, einerseits durch die Musik, wir hörten sie ja eben schon, von Barbara Morgenstern komponiert. Und wir hatten ja auch schon die Stimme des Erzählers gehört. Die Erzählung selbst ist wie so eine Art Märchenoratorium. Die hat aber im Grunde genommen mit der Erfahrungsebene, der Erlebnisebene des Herumfahrens in den Truhen recht wenig zu tun. Das eine ist Jahrmarkt, das andere ist die Geschichte. Und wenn man die Geschichte hören will, muss man eigentlich außerhalb der Kiste sein und im Publikum sitzen.
Eberhard Spreng über die Schwarze Mühle, eine Performance von Showcase Beat L'Humour nach der Krabat-Sage. Morgen Mittwoch ist die nächste Vorstellung im Berliner Hau. Vielen Dank.
Gerne.
Und zum Schluss dieser Fazitausgabe wie immer der Blick in die gedruckten Feuilletons von morgen, Mittwoch, den 2. März. Gregor Sander hat das heute gelesen.
Die Gretchenfrage in den Feuilletons vom Mittwoch lautet: Wie hältst du es mit Wladimir Putin? Es kam, wie es kommen musste, schreibt Patrick Geiten im Berliner Tagesspiegel und weiter. In München hatte kaum jemand erwartet, dass Valeri Gergiev der Aufforderung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter Folge leisten würde. Dieser hatte von dem Chefdirigenten der dortigen Philharmoniker bis zum Montag verlangt, sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren. Was der nicht tat. Valeri Gergiev, gerade noch übergroß, wurde innerhalb von 4 Tagen zum internationalen Bauernopfer, kommentiert Manuel Brug in der Tageszeitung Die Welt. Ihm wurden nun wie einem degradierten General sämtliche Orden samt Schulterklappen von der imaginären Uniform gerissen. Das Mitleid hält sich bei Brug allerdings in Grenzen. Wie auch im 2. prominenten Fall. Anna Netrebko, die inzwischen mehrere Konzerte absagte, kennzeichnet der Weltautor heute so: Die berühmteste Sängerin der Welt, die glaubte, einerseits mit österreichischem Pass und 750.000 Followern ihr bling-bling-vulgäres Luxusleben auf Instagram teilen zu können, aber nicht gerade stehen zu müssen für politische Blödheiten wie das Posieren mit Separatistenflaggen, so Brooke, der da doch schon mehrere Themen vermischt, die bis vor kurzem niemanden so richtig störten. Insofern ist es durchaus auch interessant, dass die Gretchenfrage in der Süddeutschen Zeitung auch einem Nichtrussen gestellt wird. Gerhard Matzig hat sich mit dem österreichischen Architekten Wolf Prix verabredet, der mit seinem Büro Coop Himmelblau eine Oper für Putin auf der besetzten Krim baut. Prix sagt, er baue ja keine Kaserne, sondern eine Oper, und Kulturprojekte unterliegen auch nicht den Embargo-Bestimmungen. Und die Moral? Die findet Prix angesichts des Paktierens der Konzerne mit allen möglichen Schurken mindestens doppelbödig. Mit diesen Antworten wäre Prix vor 4 Wochen noch sehr gut durchgekommen und vermutlich auch gar nicht in der SZ gelandet. Jetzt aber setzt Matzig nach. Distanzieren Sie sich, fragt man Prix, jetzt schon etwas penetrant am Telefon. Zu hören ist ein Seufzen. Das gilt einer Moral mit doppeltem Boden. Ein Seufzen meint man auch in der Antwort von Dennis Yücel zu hören, als er von Cornelius Polmer in der SZ nach dem Sinn eines offenen Briefes des internationalen PEN gegen den Krieg gefragt wird. Naja, das ist nun mal das, was Autorinnen und Autoren leisten können. Öffentlich Wort ergreifen in Reden, in Briefen, in Artikeln. Ich hätte die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen können und ich kann keine Luftabwehr liefern. Dafür zeigt sich der Vorsitzende des Deutschen PEN mit der Demonstration am Sonntag in Berlin gegen den Krieg zufrieden. Vor allem bin ich beruhigt, dass sich meine Befürchtung nicht bewahrheitet hat. Krieg ist dann, wenn die Amis mitmischen. Dann geht man demonstrieren. Sonst ist es einem egal, so Yücel. Wie schwierig es ist, in dieser Zeit die richtige Haltung einzunehmen, erklärt ebenfalls in der SZ eine Ukrainerin. Katrin Lorch hat mit Aleftina Kachitze gesprochen, die immer noch in ihrem Atelier in der Nähe von Kiew arbeitet. Wie soll der Westen reagieren, fragt Lorch, und die Künstlerin antwortet: Gestern haben wir nachts unter uns Künstlern gechattet und jemand machte den Vorschlag, im kulturellen Leben alle Russen zu boykottieren. Aber meine russischen Freunde baten, bitte schneidet uns nicht ab. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gratuliert Andreas Platthaus John Irving zum 80. Geburtstag und wir schließen uns hier zum Schluss seinen Worten gern an. So imaginär sind Irvings Bücher gar nicht. Sie sind vielmehr denkbar lebensnah bei all ihrer Skurrilität und überschäumenden Erzählfreude. Und sie sind explizit. Die darin offenherzig behandelte Sexualität machte von Beginn an einen nicht unerheblichen Teil des Reizes von Irvings Büchern aus.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und bleiben Sie zuversichtlich.